als Gast beiwohnen darf. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und schön, euch alle hier zu sehen. Am Anfang möchte ich gern nochmal mit uns beten. Vater, wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und wir bitten dich jetzt, dass du unseren Geist öffnest, dass du unsere Ohren öffnest, aber dass du vor allen Dingen auch unser Herz öffnest. Dass das, was du uns zu sagen hast, auch tief in unser Herz hineinfallen kann und verankert wird. Ich danke dir für die Gelegenheit, das Wort hier sprechen zu dürfen und bitte um deine Weisheit. Amen. Jetzt, gut. Das ist immer die Technik. Genau, ich darf ja jetzt hier hingucken, nach oben. Blättert er nicht weiter? Ja. Auf grün. Soll ich nochmal aus- und anmachen vielleicht? Mach nochmal aus und nochmal an. Okay, ich fange einfach schon mal an. Und zwar habe ich euch einen Witz zu Beginn mitgebracht. Jetzt hat er es.
Ja, er hat heute gestanden.
Hat er schon, jetzt hat er es. Jetzt ist er schon einen zu weit, wie das so immer so ist. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt lassen wir es erstmal so. Prima. Also, ich habe euch einen Witz mitgebracht. Und zwar kommt ein Handwerker ans Himmelstor zu Petrus und fragt: Sag mal, Petrus, warum musste ich eigentlich so früh sterben? Ich bin doch erst 37 Jahre alt. Petrus stutzt, schaut in sein großes Buch und sagt zu dem jungen Mann: Aufgrund der Stunden, die du den Menschen in Rechnung gestellt hast als Handwerker, bist du schon 93 Jahre alt. Dafür nämlich dieses Bild. Ja, Spiegel ist so eine Sache. Ja? Kleine Kinder, so bis zu einem guten Jahr, schauen in den Spiegel und winken sich selbst zu. Die erkennen sich nicht. Dafür ist einfach das Gehirn noch nicht reif genug. Genau. Jetzt muss ich erst mal gucken. Jetzt ist er ganz durcheinander, ne? Ist egal. Wir lassen es einfach jetzt mal so und ich suche mir dann das Passende raus. Genau. Also, wie gesagt, mit einem Jahr können die Kinder noch nicht im Spiegelbild erkennen, wer das ist. Und mit Kindern ist es sowieso so eine Sache. Ich kann mich noch erinnern, als meine Kinder klein waren, nun sitzt eine hier, das ist natürlich mal besonders spannend. Und ich habe sie um irgendetwas gebeten oder ich habe ihnen irgendwas verboten oder habe irgendwas gesagt. Und manchmal hatte ich das Gefühl, die hören gar nichts. Die haben irgendwie die Ohren zu. Ja? Weil normalerweise folgt eine Reaktion, aber bei denen war manchmal gar nichts. Bei Kindern sagt man ganz einfach, Kinder sind ungehorsam. Ja? Aber wie ist es bei Erwachsenen? Erwachsene hören auch etwas. Manchmal werden sie auch von ihrem Partner um etwas gebeten. Oder zwischen den Zeilen liest man auch häufig eine Aufforderung, etwas zu machen. Und wenn sie dann das nicht tun, spricht man nicht mehr von Ungehorsam, sondern von Faulheit. Ja? Schatz, bring doch mal den Müll raus. Nein, das Bier wird sonst warm. Keine Ahnung, ne? Das war jetzt nur ein kleines Beispiel, aber es gibt ja viele Situationen. Aber auch in unserer Beziehung zu Gott gibt es manchmal Situationen, wo wir etwas hören und wir hören es nochmal, aber irgendwie folgt keine Reaktion. Im Gottesdienst hören wir der Predigt zu, wollen uns das auch merken, tun es vielleicht auch manchmal, aber trotzdem ist es nicht wirklich im Herzen angekommen, weil die Tat sagt etwas anderes. Das Hören und das Tun spricht nicht die gleiche Sprache. Das ist ein Problem. In Kleingruppen, ja, höre ich von Nächstenliebe und sage mir, ja, das mache ich auch. Dann komme ich auf die Straße und einer alten Dame fällt ihr ganzes Pladderadatsch, was sie eingekauft hat, um. Die Taschen fliegen durch die Gegend und sie weiß nicht, wo sie hin soll. Aber ich muss ganz furchtbar schnell nach Hause, weil meine Kinder warten und das Essen muss noch gekocht werden. Ja, wo ist da die Nächstenliebe? Ich habe es gehört. Ich habe es gut gehört. Aber ich handle trotzdem nicht danach. In der Bibel, 1. Jakobus 1, 22 bis 25, mal gucken, ob wir es finden. Da ist es. Kann man es lesen? Ja, ne? Genau. Da steht, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der ist einem Manne gleich, welcher sein natürliches Angesicht in einem Spiegel betrachtet, denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen. Und er hat sich alsbald vergessen. Und er hat alsbald vergessen, wie er beschaffen war. Entschuldigung, für mich ist es ein bisschen kleiner da. Wer aber in das vollkommene Gesetz, das der Freiheit nahe hineingeschaut hat und darin bleibt, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Wortes ist, dieser wird glückselig sein in seinem Tun. Im ersten Teil geht es um den Selbstbetrug. Ich höre etwas und bin davon überzeugt, ich mache es auch. Aber ich habe nicht richtig hingeschaut und nicht richtig hingehört und habe im Spiegel nicht genau geschaut, was ich wirklich tue, nur oberflächlich. Die Selbsterkenntnis ist noch nicht gereift. Deshalb vergesse ich das auch wieder. Etwas, was man nur einmal hört, zweimal hört, vergisst man wieder. Aber wenn man eine Tat folgen lässt, wie beim Autofahren, die Theorie reicht nicht aus, ich muss es wirklich tun, ich muss es üben, ich muss es immer wieder machen, dann bleibt es auch wirklich im Herzen verankert. Das Gesetz der Freiheit, die Liebe, ist damit gemeint. Von der Nächstenliebe kann ich nicht nur sprechen. Es ist schön, wenn man sagt, jemand fällt hin, einer kommt vorbei. Ach, du armer Mensch, du tust mir wirklich leid. Oder, bitte Gott, der wird dir schon helfen. Das ist das Reden. Aber wir sollten ihm auch aufhelfen. Es geht wirklich darum, dass wir den Worten auch Taten folgen lassen. Kennt ihr das? Wir hören etwas, wir tun es trotzdem nicht. Aber dann ist die Frage, warum? Es muss ja einen Grund haben. Wir sind Christen, wir sind willig. Wir möchten ja gerne Jesus nachfolgen. Aber warum klappt das nicht? Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, das trifft nicht auf mich zu. Zum Beispiel beim Zehnten. Ich gebe meinen Zehnten. Aber wie ist es, wenn ich ganz wenig Geld habe und soll dann von dem bisschen, was ich habe, noch meinen Zehnten abgeben? Schwierig, dann heißt es wirklich, kann ich meinem Kind noch ein Kleidungsstück kaufen oder gebe ich den Zehnten? Was ist mir wichtiger? Das ist die eine Möglichkeit. Und ich glaube, es betrifft uns immer. Und wenn es uns nicht betrifft, betrifft es vielleicht meinen Nächsten oder irgendjemanden in der Familie. Wir dürfen nicht so schnell sagen, das betrifft mich nicht. Die andere Möglichkeit ist, dass der Wille Gottes, das, was Gott von mir möchte, was in diesem Worte steckt, dass das nicht meinem Willen gleichkommt. Ein großes Beispiel vielleicht, man wird in die Mission gerufen, das ist ja so das klassische Beispiel, und man macht es nicht. Das ist mir zu anstrengend, das Geld habe ich nicht, ich habe noch Familie, das wird alles zu viel, das kann ich nicht machen. Auch diese Möglichkeit gibt es. Das geht mich nichts an oder das ist mir zu anstrengend, das entspricht nicht meinem Willen. Ein großes Beispiel für dieses den Worten auch Taten folgen lassen, ist für mich persönlich Jesus. Nicht, dass er nicht nur gepredigt hat und Worte, schöne Worte gesprochen hat, sondern er hat auch in seiner Zeit, die er gelebt hat auf Erden, hat er schon vieles gemacht. Er hat Wunder vollbracht, er hat geheilt, er hat Tote auferweckt. Er wäre ganz viel unterwegs mit Menschen in der Begegnung. Aber die größte Tat, die er vollbracht hat, war die, dass er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Stellt euch mal vor, das wäre nicht passiert, diese Tat von Jesus. Würden wir dann hier sitzen? Würden wir dann so von Jesus sprechen und an ihn denken? Nein. Auch da ist es so. Er hat gesagt, er rettet uns und er hat uns gerettet mit einer Tat. Jakobus spricht in diesem Vers oder generell in seinem Brief sehr viel von Beziehungen. Und in Beziehungen ist es immer wichtig, nicht nur zu reden, sondern auch zu handeln. In der Politik ist so ein Gegenbeispiel. Da wird viel geredet, ganz, ganz viel geredet. Aber gehandelt wird nicht viel. Leider. Was bedeutet es für mich, wenn ich Taten folgen lasse? Ich denke, es ist nicht immer einfach. Einer alten Dame mal aufzuhelfen und die Taschen zu tragen, das ist eine Sache. Nächstenliebe an sich ist auch okay. Man sagt das so. Aber wie sieht's mit der Feindesliebe aus? Ein ganz einfaches, klares Gebot. Aber ich habe doch auch meinen Stolz und ich bin doch nicht derjenige, der angefangen hat. Ich will meine Position auf mein Recht nicht aufgeben. Soll ich wirklich auf meinen Feind zugehen? Soll ich ihm vergeben? Soll ich mich in die Gefahr begeben, ausgelacht zu werden von meinem Feind oder sogar den Streit zu verlieren? Ja, ich denke schon, weil Gott uns zugesagt hat, dass wir Segen bekommen für unsere Taten. Er meint es gut mit seinen Geboten und Verboten, mit seinen Anweisungen. Und das gilt in allen Themenbereichen. Ob es um Geld geht, ob es um die Arbeit, die Familie geht, um Beziehungen, um den Umgang mit Zeit. Ich könnte jetzt noch vieles, vieles aufzählen, aber ihr hört das ja immer wieder in den Predigten und in den Inputs. Es wird nicht immer leicht sein und es ist nicht immer leicht, aber es lohnt sich. Und wenn ich zurückschaue, stehe ich auch nur hier, weil ich genau das getan habe vor einigen Jahren, als Gott auf mich zukam und mich, ja, eigentlich mir die Aufgabe gab, fang an nochmal zu studieren, studiere Theologie. Und ich habe auch immer jahrelang das vor mir hergeschoben, habe gesagt, nee, ich bin ein bisschen krank und dann habe ich meine Familie und so vieles und hin und her. Ich glaube, das schaffe ich einfach nicht. Aber irgendwann habe ich dann doch dem nachgegeben. Und ich habe Segen empfangen dadurch. Und es ist nicht leicht, immer noch nicht. Aber es lohnt sich. Für die, die vielleicht relativ frisch im Glauben sind, wobei ich glaube, so arg viel sind da nicht von da, aber vielleicht denken wir auch manchmal zurück. In der Gesellschaft ist vieles anders. Aber wir müssen uns wirklich miteinander unterhalten, weil, so wie ich gerade auch gehört habe, ist es ja so, dass viele von euch auch unterwegs sind im Alltag, bei der Sterbebegleitung und bei anderen Diensten. Und auch da ist es so, dass man an den Werken wirklich erkennen wird, wer ein Jünger Jesu ist. So, jetzt habe ich dann nochmal, genau. Die Reife eines Gläubigen lässt sich nicht daran erkennen, was jemand alles weiß, sondern daran, wie viel von dem, was er weiß, er umsetzt. Das ist Wachstum. Hören ist gut, behalten ist gut, Taten folgen lassen ist Wachstum. Es fördert unser Glauben und es führt zu Veränderungen. Und das ist ja das, was Christsein ausmacht auf dem Weg. Wir wollen uns verändern. Christlicher Glaube ereignet sich im Leben und in der Begegnung mit Gott, aber auch mit anderen Menschen. Aus Glauben erwachsen Taten. Ich hatte so an den Anfang eigentlich gestellt, wollen wir wirklich Betrüger sein, wie es eben in dem Jakobus steht, dass wir uns selbst betrügen, wenn wir annehmen, wir tun alles, was in der Bibel steht. Aber ich glaube, lasst uns keine Betrüger sein, sondern lasst uns wirklich vorangehen und das, was im Wort steht, direkt oder auch zwischen den Zeilen, wirklich in die Tat umsetzen. Ein kleiner Hinweis noch auch für das nächste Lied, was wir singen werden. Allein deine Gnade genügt. Das stimmt, wenn es darum geht, Christ zu sein, zu werden. Ja? Wie ich gerade schon erwähnte, Jesus ist für unsere Sünden gestorben, damit wir das ewige Leben haben. Das ist abgeschlossen. Die Werke erfolgen aus dem Glauben jetzt als Christ. Da kann ich nicht sagen, alleine das Wort genügt, sondern da ist es wirklich so, dass wir auch aufgefordert werden, etwas zu tun. Bei der Tagung habt ihr auch gehört von einander dienen. Auch da kommt wieder stark die Tat heraus. Ja? Also das ist wirklich das, untereinander und Gott dienen ist wirklich so das Pünktchen auf dem I. Ich danke euch fürs Zuhören.